Ich stelle mich vielleicht mal kurz vor, ich bin Christoph, bin 25 Jahre alt und bin eigentlich heute nur zu Besuch mal da hier in der Gemeinde, beziehungsweise der Frank hat mich freundlicherweise eingeladen, zusammen mit Paul, meinem Bruder. Wir wohnen zusammen in Berlin in der WG und genau, den Kontakt zu Frank, den haben wir auch über gewisse Umwege bekommen, eigentlich eine interessante Situation. Und zwar die, dass ich seit geraumer Zeit einfach so die Obdachlosen in Berlin auf dem Herz habe. Ich weiß nicht, wer bei euch schon mal in Berlin war. Wer weiß, es gibt da teilweise katastrophale Zustände. Und ich bin immer vorbeigelaufen und irgendwie hat mein Herz so geschrien, irgendjemand muss da mal was tun. Und dann ging es eine aufs andere, dass ein Obdachlose bei uns eingezogen ist für ein paar Wochen. Und dann vielleicht haben die einen oder anderen Mike kennengelernt, den Michael, der hier jetzt untergekommen ist. Und nach einiger Zeit haben wir festgestellt, das funktioniert irgendwie nicht so. Und deswegen habe ich dann meine Fühler ausgestreckt und dann bin ich auf Frank gestoßen. Und dann haben wir ihn hierher gebracht und so ist irgendwie der Kontakt entstanden. Und wir wurden so herzlich aufgenommen, dass wir uns entschieden haben, jetzt wiederzukommen. Also das war Ende letzten Jahres. Jetzt sind wir wieder hier und hatten auch wirklich eine sehr erquickliche Zeit bisher. Heute Abend fahren wir leider schon wieder, aber es war echt toll. Und wir hatten so ein paar super Gespräche und gestern Abend hat Frank gefragt, hey, hat nicht einer von euch beiden vielleicht auch irgendwie Lust, was heute weiterzugeben, ein Wort der Ermutigung? Und ich sage, ja, sehr gerne, weil ich etwas schon seit ein, zwei Monaten mindestens sehr stark auf dem Herzen habe, was Gott stark zu mir gesprochen hat. Und ich denke, das ist auch eine Ermutigung für viele, denke ich. Und zwar, in Jeremia 31, ab Vers 31 bis 33, ich lese es mal kurz vor. Jeremia 31, ab Vers 31 bis 33. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach den Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihr Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Diese Stelle ist eine Verheißung, die durch den Propheten Jeremia ausgesprochen wird, wo er den neuen Bund prophezeit. Der alte Bund, das wissen wir ja, der wurde an dem Berg Sinai den Juden gegeben, mit den 613 Gebote und den 10 Geboten, die auf Steintafeln eingemeißelt wurden. Und hier spricht der Prophet Jeremia aber von einem neuen Bund, der ganz anders ist als alle anderen Bunde, wo Gott sein Gesetz, sein Willen in unsere Herzen hineinschreibt, sodass wir das tun, was er möchte. Und das ist was Revolutionäres. Weil wir sehen uns ja häufig so danach, dass wir den Willen Gottes tun wollen und fragen uns, wie geht das und so weiter und so fort. Und was der Prophet Jeremia da sagt, es ist in eure Herzen reingeschrieben. Und dieser neue Bund, von dem er da redet, der ist zusammen mit der Kreuzigung Jesu Christi, mit seinem Tod und der Auferstehung, ist dieser Bund eingetreten. Und wir alle, die wir wiedergeborene Gläubige sind, die das angenommen haben, Jesus als Sühneopfer für unsere Schuld, wir wandeln in diesem Bund, wir sind Teilhaber dieses neuen Bundes. Gott hat sein Gesetz genommen und hat es in unser Herz reingeschrieben. Der Grund, warum ich mit dieser Stelle anfange, ist eigentlich etwa eine Beobachtung, die ich bei mir selber gemacht habe, aber auch bei vielen anderen Christen und die mich lange Zeit auch beschäftigt hat, ist die, dass wir alle sehr häufig uns viel beschäftigen mit Sünde. Ich meine, keiner von uns, das möchte ich einfach mal so in den Raum stellen, keiner von uns möchte gerne sündigen. Oder liege ich da falsch? Keiner von uns möchte das gerne, sondern wir alle sind aufrichtige Gläubige, die gerne den Willen des Vaters tun möchten. Und tatsächlich ist die Wahrheit sogar, dass es in unser Herz reingeschrieben ist. Der Wille Gottes ist in unser Herzen reingeschrieben. An einer anderen Stelle in Hesekiel ist sogar beschrieben im Zusammenhang mit diesem neuen Bund, dass Gott dazu uns bringen wird, sein Gesetz zu halten. Die Frage, die ich mir da stelle, wie viel Teil ist tatsächlich da noch bei uns, oder ist es tatsächlich Gottes Wille, der uns dazu in diesen neuen Bund tatsächlich reinführt, da drin zu leben und zu wandeln? Und die Beobachtung, die ich eben gemacht habe, ist, dass wir uns sehr häufig eben mit dieser Sünde beschäftigen und diese Sünde uns eigentlich davon abhält, effektiv weiter im Glauben voranzugehen. Und die hat mich zu einer etwas provokanten Frage geführt, währenddem ich den Hebräerbrief durchgearbeitet habe. Und zwar, sollten wir uns als wiedergeborene Christen, sollten wir ein Bewusstsein, beziehungsweise ja, ein Bewusstsein dafür haben, dass wir einmal Sünder waren, beziehungsweise dass wir das Potenzial haben zu sündigen? Bevor ihr mich gleich ans Kreuz nagelt, hört ihr mir vielleicht noch kurz zu. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen revolutionär, aber ich gehe die These gewissermaßen ein und sage, wir sollen uns nicht mit Sünde beschäftigen. Sünde ist etwas, was in unserer Vergangenheit war, und die Sünde wurde abgeschnitten. Und ich möchte gerne mit euch anhand des Beispiels, des Hebräerbrief, gerne durchgehen, warum. Und ich lade euch ein, und zwar Hebräer Kapitel 9 mit mir aufzuschlagen. Ist ein bisschen lesen, aber ich bin jemand, ich mag es nicht gerne, einfach nur mal einen Vers aus der Bibel zu nehmen und darum dann zu predigen, sondern ich finde es eigentlich gut, wenn man mal einen ganzen Brief nimmt oder ein ganzes Kapitel oder zwei Kapitel sogar und dann systematisch alles wirklich nacheinander durchliest, weil dann erschließt sich das tatsächlich, was der Kontext ist. Ansonsten nimmt man einfach nur was und baut halt was drumherum, wie man gerne das halt so interpretieren möchte. Und das vermeidet man damit eigentlich ganz gut. Möchte vielleicht jemand anderes noch lesen? Ab Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9, von Vers 1 bis Vers 14.
Wenn du willst,
Ja.
kannst du den Jeremia-Text, nämlich in den letzten Versen von Vers 8, vielleicht nochmal zitiert lesen.
Ja, kümmert. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Dann lass uns doch mal vorher Kapitel 8, Vers 6 bis 13. Danke für den Hinweis. Da sitzt nämlich der Schreiber des Hebräerbriefes. Ich persönlich glaube, dass es Paulus ist. Also wenn ihr mich hört, dass ich Paulus sage im Hebräerbrief, für mich ist das einfach so klar, auch wenn es vielleicht jetzt nicht extrem historisch bestätigt ist. Ja. Wer fühlt sich berufen dazu, das mal zu lesen?
Du darfst berufen.
Paul? Ich kenne dann nur deinen Namen. Ja, von Vers 6 bis Vers 13 bis zum Ende.
Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadelnd spricht er zu ihnen: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen, nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihnen ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen Bund hat er dem ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nach.
Also, was macht der Schreiber des Hebräerbriefes? Er fasst diese Prophezeiung von Jeremia, die wir zum Anfang gelesen haben, fasst er auf und setzt ihn jetzt in den Kontext, nachdem Jesus bereits gestorben ist. Und er sagt, es gab einen alten Bund, es gibt einen neuen Bund, aber der neue Bund, der hat viel bessere Verheißungen. Der alte Bund war eigentlich das gewesen, tut diese 613 Gebote und ihr werdet gesegnet sein, ihr werdet fruchtbar sein, viel Nachkommen haben, euer Vieh wird sich mehren, ihr werdet reich in Wohlstand leben und so weiter und so fort. Wenn ihr das nicht tut, nicht alle 613 Gebote haltet, dann werdet ihr verflucht sein und diese Seuche wird über euch kommen und so weiter und so fort. Und das Volk hat gesagt, ja, genau das möchten wir. Dieser neue Bund hat aber eine bessere Verheißung, weil es kommt nicht mehr darauf an, dass wir sagen, wir möchten das tun, wir möchten das Gesetz halten, sondern Jesus, der das Gesetz erfüllt hat. Und das werden wir jetzt im Weiteren auch nochmal genauer eingehen. Bevor wir weiterlesen im Kapitel 9, ich glaube, es ist ganz wichtig manchmal, also ich mache das manchmal gerne, bestimmte Wörter nachzuschauen, was sie im griechischen Urtext bedeuten, weil es manchmal ganz wichtig ist oder gut zum Verständnis ist, was eigentlich damit gemeint ist. Und zwar das Wort Bewusstsein bzw. Gewissen. Im Deutschen sind es zwar unterschiedliche Wörter, aber im Griechischen, im Altgriechischen, ist das eine und dasselbe Wort. Das heißt zu Neides. Und ich habe da eine Übersetzung gefunden von Nach Payer. Das ist so ein englisches Bibellexikon, frei von mir nach ins Deutsche übersetzt. Das Bewusstsein oder Gewissen ist die Seele, die unterscheidet, was moralisch gut und was böse ist. Die auffordert, das Erste, also das Gute, zu tun und das Letztere, also das Schlechte, zu meiden. Die das eine befiehlt und das andere verdammt. Das heißt, das, was sich in unserem Kopf manchmal abspielt, dieses Abwägen, ist das jetzt richtig oder falsch, gefällt das Gott oder gefällt das nicht Gott, das ist eigentlich die Arbeit unseres Gewissens, unseres Bewusstseins. Und das ist auch absolut etwas, was von Gott gegeben ist. Die Frage bloß, die ich zum Anfang gewissermaßen eingeleitet habe, sind wir dazu berufen, unter dem neuen Bund ein ständiges Abwägen von richtig oder falsch bei uns zu haben oder sünde ich gerade oder nicht? Also wirklich aktiv uns damit auseinanderzusetzen. Lass uns im Kapitel 9 weiterlesen, und zwar von den Versen 1 bis 14.
Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzung des Dienstes und das Heiligtum ein weltliches, denn eine Hütte wurde zugerichtet, die vordere, in der sowohl der Leuchter war, als auch der Tisch und die Darstellung der Brote, die das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, die das Allerheiligste genannt wird, die ein goldenes Räucherfass hatte und die Lade des Bundes, überall mit Gold überzogen, in der der goldene Krug war, der das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Sühndeckel überschattend, worüber jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Da nun dieses so eingerichtet ist, gehen zwar in die vordere Hütte alle Zeit die Priester hinein und verrichten den Dienst, in die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt, wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat, was ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen nach den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt, der allein in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht, in Satzungen des Fleisches auferlegt bis auf die Zeit der Zurechtbringung. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von ihrer Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Verunreinigten gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken und dem lebendigen Gott zu dienen.
Der Hebräerbrief, der ist an gläubig gewordene Juden geschrieben. Also Juden, die erkannt haben, dass der Christus der Retter ist, die ihn auch angenommen haben. Und was Paulus auf eine ganz geniale Art und Weise macht, er beschreibt die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten Bund. Und er muss zu diesen Leuten so sprechen, weil in ihrem Kopf ist immer noch drin, wenn ich die 613 Gebote halte, dann bin ich gesegnet, dann hat mich Gott lieb. Wenn ich das nicht tue, dann macht das Gott nicht. Dann bin ich verflucht und so weiter und so fort. Deswegen stellt er es auf eine ganz eindrückliche Art und Weise dar, was der Opfertod Jesu für eine Überlegenheit hat gegenüber diesem alten Bund, wo, wenn du das Gesetz hältst, du gerechtfertigt wirst. Und in Vers 10 lesen wir das erste Mal von diesem Gewissen. Deswegen habe ich auch diese Einleitung, wenn etwas so theoretisch eingeführt. Und zwar steht da, dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausrichtet. Verrichtet.
Vers 9,
Entschuldigung. Wir müssen dazu wissen, dass dieser gesamte alte Bund, das Gesetz, war mit einer Gottesdienstordnung beschäftigt, wo die Priester jeden Tag immer verschiedene Opfer bringen mussten. Und es gab eine ganz viele Satzungen, was für ein Opfer, ob ein Schaf, eine Taube oder ein Rind, für welche Art und Weise von Vergehen oder für Anlass geopfert werden musste. Und der hohe Priester war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Sachen zu schlachten, zu opfern, sodass es eben aufstieg zu einem Wohlgeruch von Gott nach dieser, nach dem göttlichen Gesetz, was Mose dem Volk gegeben hat. Und hier steht aber geschrieben, dieses Gesetz, das konnten die Leute nicht vollkommen machen. Man denkt doch, Gott hat was gegeben, damit die Menschen das Beste haben. Aber hier sagt er, das hat die gar nicht vollkommen gemacht. Und noch mehr, es konnte dieses Gewissen, von dem wir geredet haben, also dieses Entschuldigen der Gedanken, das sagt, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ist das jetzt gut oder ist das böse? Das konnte es auch nicht wegnehmen, sondern, wie wir später noch lesen werden, im Kapitel 10, das hat das genaue Gegenteil bewirkt. Und im Vers 13 spricht er davon, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Sprengung mit der Asche der jungen Kuh den Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Was sagt er? Er sagt im Vers 13, diese Opfer, dass diese junge Kuh, die geschlachtet wurde, die Asche davon, mit der die auch besprengt worden sind, die hatte das Fleisch, damit meinte tatsächlich den Körper gereinigt. Es gab tatsächlich Reinheitsopfer, wir sehen das zum Beispiel im Lukas-Kapitel, nachdem die Maria entbunden hat, die Jesus entbunden hat, dann musste sie ein Opfer darbringen, um wieder rein zu werden. Diese rituellen Waschungen und diese Opfer, das war eine ganz typische Sache. Auch wenn eine Frau ihre Menstruation hatte, durfte sie nicht wieder in den Tempel, nachdem sie sich vorher ein Opfer dargebracht hat und sich wieder gereinigt hat. Das heißt, dieses Opferbringen, um sich zu reinigen, das war keine neue Idee. Für uns ist das vielleicht was Neues, für die Juden, die wussten ganz genau, wovon gesprochen wird. Deswegen war auch die Taufe des Johannes, das war nichts Neues für die gewesen. Also Taufe ist etwas ganz tief verankertes im Jüdischen, dieses Reinwerden. Und jetzt sagt er, dieses Opfer, dieser Priesterdienst, der hat die Reinheit des Fleisches, also tatsächlich des Körpers, bewirkt. Aber das Blut von Jesus Christus, das hat die Reinheit, Reinwaschung des Gewissens bewirkt. Das Reinwaschung des Gewissens von toten Werken. Was sind tote Werke? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist alles, was keine Frucht bringt. was keine göttliche Frucht bringt. Man könnte auch sagen Sünde. Alles, was nicht in irgendeiner Weise eine gute Frucht hat, ist ein totes Werk. Das ist einmal die Sachen, die wir vor unserem Leben, unserem Neustart mit Jesus getan haben, aber auch alles, was wir tun in unserem Leben, was keine göttliche Erbauung hat, was nicht dem Willen Gottes entspricht, ist ein totes Werk.
Und was aus uns selber kommt.
Was uns aus uns selber rauskommt, ganz genau.
Also auch Gutes. Auch gute
ja.
Werke, die aus uns selber, eben mittels Anstrengung oder Entscheidung oder Gewissensablegung geboren sind.
Kurze Frage, rede ich zu schnell oder ist ein bisschen? Gut, dass ich frage.
Ja, für uns Ausländer, ja.
Naja, weil ich mitschreibe, aber wenn du nur mitkommst.
Alles klar, wenn ihr irgendwo eine Pause habt oder eine Verständnisfrage ist, schreibt einfach rein. Ich habe kein Problem mit Unterbrechungen. Lasst uns weitergehen in das Kapitel 10, Vers 1 bis 4. Paulus ist nochmal so nett und lieb.
Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie eigenjährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahmenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden weglegen.
Diese Stelle, als ich die das erste Mal aus einer neuen Perspektive gelesen habe vor ein paar Monaten, die ist mir nicht so aufgefallen. Weil es steht geschrieben, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst berichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein vor Sünden mehr gehabt hätten. Was sagt er da gewissermaßen? Wenn die Priester in Opfer gebracht hätten, also vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen, alljährlich ist der Hohepriester einmal in das allerheiligste Zelt eingegangen. Also das Heiligtum der Juden, das war ein Vorzelt, dann das Heiligste und dann das Allerheiligste. Und in dem Heiligen, also in dem zweiten Zelt, da durften die, diesem mittleren Zelt, da durften die Hohepriester jeden Tag rein, durften den Dienst verrichten, haben Opfer dargebracht. Aber in dieses Allerheiligste, da durften die nur ein einziges Mal pro Jahr rein. Und was die gemacht haben, ist, die haben ein Seil den hohen Priester um den Leib gebunden und er hat Fußglocken an seine Beine bekommen, dass wenn er sich drinnen bewegt hat, das hat die ganze Zeit klingelingeling, klingelingeling, klingelingeling gemacht. Warum hat man das getan? Wer ins Allerheiligste eingetreten war und nicht in einem heiligen Zustand reingekommen ist, in einem gereinigten Zustand, der ist sofort tot umgefallen. Das heißt, wenn es drinnen im Allerheiligsten aufgehört hat zu bimmeln, dann wusste man, der hohe Priester, der hat irgendwas falsch gemacht, der hat irgendwas nicht beachtet, was in dem Gesetz Mose drinnen stand. Und was haben sie dann gemacht? Der hat ja das Seil drum gehabt, die haben ihn wieder rausgezogen und dann lag nicht da irgendwo eine verweste Leiche drinne. Weil jeder andere, der reingegangen wäre, wäre genauso tot umgefallen. So heilig ist das Allerheiligste gewesen. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man das auch ein bisschen somit betrachten. So, und jetzt sagt er, wenn dieses Sühneopfer, also einmal pro Jahr, wurde für das gesamte Volk durch den Hohepriester ein Sühneopfer dargebracht zur Vergebung der Sünden. Das heißt, obwohl die Juden ja alle das Gesetz hatten, diese 613 Gebote, haben sie es trotzdem nicht geschafft, sie zu halten. Obwohl sie auch zu Gott gesagt haben, ja, wir möchten das tun.
Und deswegen auch für jede einzelne Schuld den Schuldopfer bringen müssen.
Ganz genau.
Das heißt also, jeder, der sich in irgendeiner Weise verschuldet hat und seinen Glauben ernst genommen hat, war verpflichtet, für bestimmte unabsichtliche Verfehlungen ein Schuldopfer zu bringen, um überhaupt wieder rein zu werden.
Ganz genau. Und dann wurde eben auch einmal im Jahr durch diesen Hohepriester eben stellvertretend für das gesamte Volk ein Sühneopfer, ein Sündenbock gewissermaßen bestimmt, und auf dem wurde die gesamte Schuld aufgeladen und der wurde dann geopfert zur Vergebung der Sünden. Weil bei Gott muss immer zur Vergebung der Sünden, oder wenn irgendwo ein Austausch stattfindet, dann muss immer einer muss sterben, damit der andere leben kann. Wir sehen das genauso auch bei Jesus. Er ist gestorben, damit wir leben können. Es findet immer ein Austausch statt. Das ist nicht nur, es wird mal einer freigesprochen, sondern es ist immer ein Austausch. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch immer gut im Gewissen behalten können. Das, wo wir heute stehen, in dem Verhältnis, zu dem wir heute Gott stehen, das ist nicht billig erkauft. Das hat einen Austausch stattgefunden. Unser Leben wurde aufgewogen gegen das Leben eines anderen, gegen das Leben eines Gerechten. Und was er aber hier sagt, ist, die haben das Jahr für Jahr immer wieder gemacht. Und dann schreibt er eigentlich logisch und sagt, wenn sie, sagen wir, 2019 ein Opfer gebracht hätten und es wäre so perfekt gewesen, dass sie wirklich Körper und auch der Geist, auch ihr Gewissen gereinigt wäre von Sünde, dann hätten sie 2020, wären sie nicht wieder hingegangen und hätten nochmal den gleichen Dienst getan, also wieder ins Opfer gebracht, um nochmal ihre Sünden zu vergessen, nochmal gereinigt zu werden. Weil, wenn ihr Gewissen gereinigt ist, denken sie nicht mehr in Sünde und dann müssen sie auch nicht wieder dieses Opfer bringen. Versteht ihr? Ja? Das ist so interessant, wie Paulus das herausstellt. Er sagt, macht eigentlich eine Fangfrage und sagt, wenn das perfekt gewesen wäre, warum haben sie denn nächstes Jahr das nochmal wieder gemacht? Und dann sagt er weiter, das hat eigentlich das genaue Gegenteil bewirkt. Weil sie das Jahr für Jahr gemacht haben, wurden sie immer und immer und immer und immer und immer wieder daran erinnert, wie unperfekt sie eigentlich sind. Über ihr gesamtes Leben.
Nicht, weil sie es gemacht haben, sondern
weil es verordnet hatte. Weil es Gott verordnet hatte. Aber diese Ordnung, die war in dem Sinne nicht perfekt gewesen, weil sie eben nicht zur Vollkommenheit des Menschen geführt hat, sondern es hat sie eigentlich darauf hingeführt, dass sie es niemals schaffen können. An einer anderen Stelle steht auch, das Gesetz ist uns ein Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Und das Gesetz ist dafür da, um die Übertretung, um die Sünde wirklich, das Maß der Sünde wirklich voll zu machen. Das Gesetz war niemals dafür geschaffen, dass wir vollkommen werden. Das ist genau das Gegenteil passiert. Wenn uns nämlich jemand wirklich den Maßstab Gottes auf unser Leben ansetzt, dann werden wir sehen, wie kläglich wir scheitern. Das ist eigentlich das, was über die gesamte jüdische Geschichte, über das Alte Testament, was wir lesen, auch passiert ist. Und was leider heutzutage auch noch mit uns als Christen passieren kann, wenn wir versuchen, Gott aus einer Position zu begegnen, dass wir sagen, wir möchten deine Gebote halten. Wir möchten das tun, was du gerne möchtest, indem wir etwas tun. Versteht ihr? Das kann ich perfekt machen. Das haben die Juden schon probiert, tausende Jahre vor uns. Die haben es auch nicht geschafft. Und die waren damit sehr, sehr wohl vertraut. Die haben es nicht geschafft. Und wenn wir das heute probieren, dann können wir gerne machen, aber wir werden es auch nicht schaffen. Das gebe ich euch mit Brief und Siegel, weil wir haben vor uns auch gelesen, es war in der Bibellese, Römer 3, denn alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen, und es gibt keinen einzigen, der nicht gesündigt hat. Gott sagt einmal, es schafft keiner, meinen Maßstab einzuhalten. Warum sollst du es versuchen? Du kannst es natürlich, aber es wird in Frustration enden. Und in Vers 4 sagt er auch, warum es nicht funktioniert. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken, also das Blut von einem Tier, das kann unmöglich dazu führen, dass du vollkommen gemacht wirst. Weil das ist nur Blut von Tier. Ja, das ist das mosaische Gesetz. Aber trotzdem, es macht nicht komplett vollkommen. Es kann niemals diesen Zustand herstellen, den der Mensch hatte vor dem Sündenfall. Das kann er nicht schaffen. Das geht einfach nicht. Es macht dich rein vom Körper her, aber es versetzt dich nicht in den Zustand, den wir hatten, den Adam und Eva hatten, bevor sie in Sünde gefallen sind. Das kann es nicht. Lass uns weiterlesen von Vers 5. Also wir sind immer noch im Kapitel 10, von Vers 5 bis Vers 13.
Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speiseopfer hast du nicht gewollt. Ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünden hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Denn der vorher sagt, Schlachtopfer und Speiseopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichtet. Durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße.
Unglaublich. Der Paulus stellt der Rauch, oder der Schreiber des Hebräerbriefes, er stellt diese Überlegenheit des neuen Bundes, des Opfer von Jesu gegenüber diesem Opferdienst, der durch das mosaische Gesetz war, da. Er sagt, die Priester, die Hohenpriester, die haben jeden Tag Opfer gebracht, aber das konnte nicht dauerhaft Sünden hinwegnehmen. Hat es nicht geschafft. Aber Jesus hat ein einziges Mal ein einziges Opfer dargebracht und es hat die Sünden für alle von der Vergangenheit, in der Gegenwart, bis in alle Zukunft für alle Menschen weggenommen. Also wenn das nicht überlegen ist, ich meine, die haben das über tausende Jahre gemacht, aber er nur ein einziges Mal. Er ist eingegangen und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt.
Weil? Warum ist das so?
Weil es ein makelloses Opfer war.
Vollkommenes Opfer. Der Einzige, der immer in jeder Hinsicht den Willen Gottes getan hat, hat sein Leben gegeben und damit für alle Zeit alle Verfehlungen ausgelöst. Ich muss mal bemerken, so eine Sache. Und zwar Kapitel 9, Vers 8 und Kapitel 10, Vers 15. Beide Dinge werden bezeugt durch den Heiligen Geist. Das ist also keine menschliche Erfindung, keine theologische Spitzfindigkeit, sondern das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes.
Amen. Lasst uns weiterlesen von Vers 14 an bis Vers 22.
Denn mit einem Opfer hat er auch immer da die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze auf ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde.
Ein Moment kurz. Hier fasst der Schreiber des Hebräerbriefes nochmal diesen Jeremia 31 nochmal auf und sagt, wo aber Vergebung für die Sünden ist, da gibt es keine Opfer mehr, weil Gott, der denkt nicht mehr an unsere Sünden. Das ist Teil dieser Prophezeiung. Ja?
Ist mal genau in diesem Fall. Sollte was abfallen.
Also von 13 nochmal. Vielleicht mal 14?
Nee, 16.
Dies ist der Bund, den ich Ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in Ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf Ihren Sinn schreiben.
Und was hat Jeremia gesagt?
Er hat gesagt, ich will ihnen mein Gesetz in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben.
Dasselbe?
Irgendwas schon, ne? So umgedreht.
Ne, er dreht es genau um.
Ja.
Also, das hat sich mir auch nicht aufgefallen.
Was heißt das? Das ist
gut. Du machst zuerst in den Sinn und dann ins Herz? ist erstmal, okay, jetzt muss ich erstmal verstehen und dann kriegt das in mein Herz rein. Aber andersrum, es ist schon im Herzen drin, bevor ich es überhaupt verstehen kann.
Genau.
Die und neue, dann kommt die Frucht.
Genau, der neue Bund geht noch mal weiter als die Verheißung. Das ist unglaublich. Also, wir haben eine doppelte Sicherheit. Herz und Sinn sind in Übereinstimmung und Sinn und Herz sind in Übereinstimmung. Mal geht es zuerst vom Herzen aus und kommt dann in den Sinn und mal ist es zuerst vom Sinn, also von unserem Begriff und dann in Übereinstimmung, ist es trotzdem in Übereinstimmung mit unserem Herzen. Das ist das Coole.
Und es ist alles von Gott reingegeben. Das ist so, so was Tolles. Ich meine, wie häufig stellen wir in Frage, meinen wir es tatsächlich so? Und dann entschuldigen sich unsere Danken und so weiter und so fair. Und es, ich glaube, es ist sehr wichtig, tief in sein Herz reinzugucken und schauen, was motiviert mich eigentlich? Und wenn wir feststellen, wir haben eine reine Motivation aus unserem Herzen, dann lass uns einfach damit weiter vorangehen und nicht in Frage stellen und uns unsere Gedanken hin und her werfen und lassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht alle unsere Gedanken, die in unseren Kopf kommen, von uns kommen oder von Gott kommen. Sondern es gibt sehr wohl noch eine andere Stimme, die sagt, sollte Gott nicht gesagt haben. Und jemand hat es mal so schön gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nest drinne bauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch unsere Gedanken, wenn wir sie beobachten, dass wir sie mit unserem Herz abgleichen und unser Herz schützen. Die Bibel sagt, über alles andere schützt euer Herz, weil daraus das Leben fließt.
Wie? Wie? Gibt es eine klare Regel?
Ja, da steht drin, nimmt sie gefangen eure Gedanken und stellt sie Gottes Wort unter.
Und also, den Gehorsam des Christus.
Ja.
Ich werde irgendwann entdecken, mein Gehorsam reicht nicht aus, um das zu tun. Aber der Gehorsam des Christus reicht nicht aus. Und das kann praktisch so aussehen, dass ich sage, also ich kriege immer wieder irgendwelche schlechten Gedanken. Ich selber komme damit nicht zurecht, aber Jesus, du bist schon damit zurechtgekommen, ja, hast du das getan.
Ich muss gleich ein bisschen praktisch machen, ich teile auch gerne, wie ich damit umgehe, weil ich auch immer Schwierigkeiten hatte, es kamen viele Sachen in meinem Kopf und da waren gute Gedanken und da waren aber auch Gedanken, die mich so irgendwie total verrückt gemacht haben, sodass ich am Ende gar nicht mehr wusste, was will ich denn eigentlich? Und es kam das und auch das andere. Und ich bin ein bisschen tiefer gegangen, habe geschaut, was ist in meinem Herzen drin, was möchte ich eigentlich? Und dein Herz kannst du nicht betrügen. Geht nicht. In deinem Herzen weißt du tief wirklich, was eigentlich drin ist. Und es ist kein Kunstwerk, sein Herz zu erforschen, sondern wir wissen eigentlich, was in unserem Herzen drin ist. Und das müssen wir schützen. Und wenn wir in unserem Herzen eine Überzeugung haben, dass wir etwas wollen, dann oder etwas Gutes wollen, dann nehmen wir das einfach weiter. Das ist mein Beispiel. Okay, sagen wir zum Beispiel, ich nehme mal dich, Paul, als Beispiel. Ich liebe dich als mein Bruder, weißt du? Und ich möchte überhaupt nicht, dass dir was Schlechtes widerfährt. Und dann kommt auf einmal der Paul an und sagt mir, hey, ich habe mir jetzt ein neues Motorrad gekauft. Und auf einmal kommt der Gedanke so in meinen Kopf rein, oh, sowas hätte ich auch gerne. Und warum hat der das jetzt und warum ich nicht und so weiter und so fort. Und was auf einmal passiert, wenn wir diese Gedanken zulassen, ist, es wird meine Liebe für ihn, die wird in meinem Herzen wird in Frage gestellt. Liebst du ihn wirklich oder beneidest du ihn jetzt? Gönnst du es ihm wirklich oder nicht? Weil dieser Gedanke ist ja wohl da. Und wie ich jetzt damit umgehe, ist jetzt entweder ich fokussiere mich darauf, was ich vorher wusste, was in meinem Herzen ist, oder aber ich gebe diesen Gedanken dann nach und stelle wirklich mein Herz in Frage, dass ich zulasse und denke, oh, vielleicht bin ich ja wirklich neidisch. Und das ist eine gewisse Arbeit, in seine Herz reinzugehen und schauen, was möchte ich wirklich. Und wenn ich in meinem Herzen feststelle, auch wenn er jetzt was hat, was ich nicht habe, aber ich liebe ihn trotzdem und ich gönne es ihm, dann nehme ich das einfach und sage, okay, Gott, ich weiß nicht, was hier gerade in meinem Kopf vorgeht. Da scheinen Gedanken hin und her zu fliegen und irgendwelche Sachen auch, die ich nicht einordnen kann und mit denen ich aber auch nicht übereinstimme. Die sind in meinem Kopf drin, ne? Aber das möchte ich nicht. Ich strecke mich danach aus, Herr, ich liebe meinen Bruder, Herr, hilf mir wirklich, ihn so zu lieben, wie du ihn auch liebst. Herr, hilf mir, ihn so zu sehen. Herr, hilf mir, ihm auch das eben zu gönnen. Und von da aus weiterzugehen und nicht sich darauf einzulassen, in diesen Gedankenkampf, der dann da stattfindet.
Das kann man auch ganz einfach korrigieren, indem man redet. Gedanken kann ich immer überwinden durch Rede. Und wenn ich gute Worte ausspreche, dann, also Segen zum Beispiel, dann verlieren die Gedanken an Kraft.
Auf jeden Fall. Lass uns weiterlesen von Kapitel 10, Vers 19 bis 22.
Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf den neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester haben über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt von bösem Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Das heißt, was er sagt, wenn das passiert ist, dann sollen wir mit einem reinen, dann sollen wir mit einem unbefleckten Gewissen, mit völliger Wahrhaftigkeit, sollen wir zuvor den Thron Gottes kommen können. Wenn wir, jetzt nehme ich mal vielleicht ein bisschen extrem, aber wenn unsere Gedanken voll sind und nicht überzeugt sind, dass wir Gottes Liebe, dass wir Gottes Annahme wirklich verdienen, weil wir ja noch so schlechte Sünder sind, weil wir ja noch immer das in unserem Leben haben und manchmal schreien wir noch unseren Partner an oder unsere Kinder und dann ist mal der Ausrutscher passiert und so weiter. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben, wir verdienen das gar nicht, wie können wir mit einem wahrhaftigen Herzen zu Gott kommen? Wie können wir mit dieser Freimütigkeit vor Gott kommen? Wie soll das funktionieren, wenn dieses Gedankenkonstrukt immer noch in unserem Kopf so präsent sind? Also eigentlich haben wir ja immer noch Sünde in unserem Leben und eigentlich haben wir auch das Potenzial, immer wieder zu sündigen. Wie können wir mit einer wirklichen Gewissheit und einer Freiheit wirklich vor Gott kommen? Wie geht das? Es wird immer irgendwo diese Tür da sein, die sagt, ja, also eigentlich verdienst du es nicht, weil du bist ja noch gar nicht heilig. Gott ist doch heilig und du bist es eigentlich nicht. Wie passt das zusammen? Und das ist eine Art Spannungsfeld, die eigentlich ein bisschen komisch vorkommt, weil an anderer Stelle ist dort geschrieben, ihr seid Heilige, ihr seid Geliebte, ihr seid Gerechte und trotzdem sehen wir das in unserem Leben vielleicht manchmal noch nicht. Es ist ein Spannungsfeld, aber was diese Stellen ganz klar beschreiben und ganz klar beweisen, was wir gerade gelesen haben, ist, es soll tatsächlich so sein. Es ist nicht normal, ein Bewusstsein zu haben, das von Sünde geprägt ist. Und wie ich eingangs gesagt habe, leider ist es etwas, was ich sehr häufig beobachtet habe und von mir selber kenne, dass wir uns damit beschäftigen, wo sind wir noch gar nicht perfekt? Was ist noch schlecht mit uns? Und dann gehen wir zu den Seelsorgern oder wir gehen zu anderen Christen oder wir gehen zu Konferenzen und sagen, wie können wir uns besser machen? Obwohl das Werk, das vollbrachte Werk des Kreuzes eigentlich schreibt, du bist in Christus gerecht gemacht, es ist alles vollbracht, es ist alles vollbracht, wir müssen gar nichts mehr tun. Aber wir sind die ganze Zeit auf der Suche, wie können wir uns besser machen? Wobei es gar nicht darum geht, uns besser zu machen, sondern das vollbrachte Werk des Kreuzes anzunehmen, zu glauben, dass wir tatsächlich gerecht gemacht worden sind. Und unser Gewissen wirklich zu reinigen, damit wir mit dieser Wahrhaftigkeit und mit diesem Freimut vor Gott kommen können. Es ist nur ein Vers im Kapitel 9, den haben wir gelesen. Ich mache mal eine Prämisse und es kann sich ja jemand die Hand heben, wenn er dem nicht zustimmt. Ich sage, alle hier in diesem Raum, die möchten gerne Gott auf eine wohlgefällige Art und Weise dienen. Stimme ich damit überein?
Ja.
Wer nicht so zustimmt, der darf gerne seine Hand erzählen. Schaut mal mit mir in Kapitel 9, Vers 13. Nicht Vers 13, sondern Vers 14. Da steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das heißt, dieses reine Gewissen ist in direkter Zusammenhang gebracht damit, dass wir Gott dienen können. Wenn wir im Umkehrschluss bedeuten, wenn wir kein reines Gewissen haben, dann können wir Gott eigentlich gar nicht wirklich dienen, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Warum? Wenn wir kein reines Gewissen haben, sondern ein Sündengewissen haben, sündenbelastetes Gewissen, dann werden wir immer etwas tun, um Gott dazu zu bringen, uns unsere Sünden zu vergeben, oder etwas tun, damit Gott sich bewegt. Und wir werden es nicht tun, einfach nur, weil wir wissen, es ist Gottes Wille. Es wird immer eine Motivation sein damit, dass wir irgendetwas gut machen wollen oder dass wir irgendetwas weghaben wollen. Versteht ihr das? Dass diese Unschuldigkeit des Gewissens, wenn die nicht da ist, dann können wir Gott nicht auf eine Art und Weise dienen, wie wir eigentlich berufen sind, ihm zu dienen. Ja?
Vielleicht hilft uns dabei, dass wir kriegen das Wort Gewissen mit Bewusstsein synonym ist.
Ja.
Ist ein reinigtes Gewissen heißt eigentlich, unser Bewusstsein von uns weg, auf Jesus zu lenken.
Absolut.
Was wir in ihm sind, heißt, wir haben nicht mehr das Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, sondern das Bewusstsein der Vollkommenheit Jesu.
Absolut.
Und das bedeutet der Christ zu sein. Ich gebe mein Leben ihm seins und nehme seins in meins. Ja. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ganz damit genau. Wird unser Gewissen gereinigt, indem wir das Bewusstsein der Vollkommenheit Christi annehmen.
Amen. Ich habe die letzten Tage, ist mir auch immer so ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Wir sagen ja häufig, wir leben für Christus. Wir leben für Jesus. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern wir leben für Jesus. Wer hat das schon mal so gesagt oder gedacht? Nur einer? Zwei? Drei? So weniger? Okay. Vielleicht sind es ein paar Ausnahmen. Die Sache ist, wir sollen nicht für Jesus leben. Wir sollen nicht für Jesus leben. Wir sollen durch ihn durchleben. Versteht ihr, was der Unterschied ist? Wenn wir für Jesus leben, wenn wir in der Einstellung für Jesus leben, dann ist deine Woche mal so aufgeteilt. Du arbeitest 40 Stunden, dann machst du schon mal nichts für Jesus. Dann schläfst du normalerweise 8 Stunden, machst du auch nichts für Jesus. Dann sind wir schon mal bei dem Head, der Woche ist weg. Dann brauchst du noch 2 Stunden jeden Tag für den Weg auf die Arbeit. Dann hast du noch mal 1-2 Stunden dazu, die Familie zu besorgen, Essen zu machen und so weiter. Und dann kommt sonst noch was dazu. Und dann bleibt vielleicht noch eine halbe und eine Stunde pro Tag übrig. Und dann vielleicht noch der Sonntagvormittag, wo du mal etwas für Jesus tust. Und das ist ein schreckliches Leben. Leute, das ist wirklich ein schreckliches Leben, weil wir die ganze Zeit eigentlich denken, wir haben nicht genug getan, weil es ist ja noch ein so großer Bereich unseres Lebens, diese 40 Stunden, diese 8 Stunden Schlaf und so weiter und so fort, in dem wir nichts für Jesus tun. Und wir werden niemals damit hinkommen, dass wir sagen, wir leben 100% für Jesus. Und aus diesem Denken heraus wächst eine Werksgerechtigkeit, weil es gibt niemals genug. Du kannst niemals genug tun. Du bist automatisch wieder unter den alten Bund gerutscht, wo du etwas tun musst, um gerecht zu werden, wo du etwas tun musst, um es zu verdienen. Deswegen ist es eigentlich durch Jesus durchleben. Weil wenn du durch Jesus durchlebst, das kannst du 24 Stunden, 7 Tage die Woche machen. Du lebst durch sein Leben durch. Und auf einmal ist es 100%, statt nur 5 oder 10 oder 20. Versteht ihr? Das ist so ein bisschen so eine, ja, vielleicht einfach.
Deswegen hat das viele vorher nicht gemeldet, weil das schon einigermaßen bekannt ist.
Ja, das ist super. Es ist eigentlich ganz simpel, es ist eigentlich nur ein Perspektivwechsel, weil wir gucken eigentlich auf das Gleiche drauf, aber wir müssen uns manchmal unsere Perspektive einfach ändern, um einfach wirklich das ein bisschen klarer zu sehen im Licht, was uns eigentlich die Bibel auch zeigt, die Wahrheit. Ich werde mich noch an was ein bisschen weiteres ranwagen, weil wenn ihr sehr gewissenhafte Bibelleser seid, so wie ich, dann lest ihr ja nicht nur ein Vers und dann werdet ihr nicht nur das lesen, was ich heute mit euch gelesen habe, sondern lest vielleicht noch weiter. Und wenn wir das Kapitel 10 weiterlesen von Vers 23 bis 31, aber kannst du das machen?
Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Ein Treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreißung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Der Vers 26, der könnte uns jetzt ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen, nachdem wir all diese tollen Sachen gelesen haben, nachdem wir alles gehört haben. Wir sind eigentlich, also wir sollten ein reines Gewissen haben und wir sollen uns nicht mit Sünde beschäftigen und so weiter. Und eigentlich, Jesus hat es vollbracht. Das heißt, wenn wir daran festhalten, dann können wir auch nicht abfallen, wenn wir an diesem Opfer festhalten. Und dann steht aber in Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt mir die Sünde kein Opfer mehr übrig. Und da stehen wir auf einmal da, hübsch, und dann rutscht uns ins Herz in die Hose. Habe ich jetzt mutwillig gesündigt? Und ich predige das ganz bewusst, weil Satan tatsächlich so arbeitet. Das ist nämlich einer dieser Gedanken, die anfangen, über euren Kopf zu fliegen. Und der kommt dann und sagt, schau mal, also ich, hier hast du gerade mit Vorsatz gehandelt. Das war mutwillig hier. Also bleibt da jetzt noch ein Opfer übrig? Oder gilt das jetzt noch, dass du von deinen Sünden reingewaschen bist? Oder hast du jetzt hier mutwillig gehandelt und bleibt kein Opfer mehr übrig, weil du den Geist der Gnade geschmäht hast und so weiter und so fort? So arbeitet Satan wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ich kenne das auf jeden Fall, dass da so Gedanken durch den Kopf schwimmen und das ist nicht Gott. Gott arbeitet nicht mit Verdammnis. Wenn Gott spricht, dann ist es aufbauen, es ermutigen, er ist liebevoll, ist ein liebevoller Vater. Deswegen ist es so wichtig, Gott zu kennen, weil dann kann man auch unterscheiden, was von ihm kommt und was nicht von ihm kommt. Und als ich diese Stelle auch das vorbereitet hatte und über dieses Wort mutwillig gestoßen bin, da habe ich versucht, eine Definition zu finden, aber die Definition, die ich im griechischen Lexikon dafür gefunden habe, die war nicht besonders treffend. Und ich sagte so zum Heiligen Geist, was bedeutet dieses mutwillig? Was ist das? Was ist das? Kann mir jemand von euch sagen, was mutwillig ist?
Na, vielleicht.
Ja?
Wenn ich eigentlich das Richtige weiß zu tun, aber ich mache bewusst genau das andere.
Ja.
Was eben schade
kann. Ja,
also ich weiß, ich schade eigentlich jemanden damit und mache jetzt doch, dem ziehe ich dann einer rein.
Ja.
Das ist
vorsichtig. Vorsichtig ist gut.
Manche darf auch da oben bei 120 fahren und bei 180.
Okay. Okay, also auch dieses Vorsätzliche oder was du auch gesagt hast, du weißt, was falsch ist eigentlich, aber du tust es trotzdem. Frank, was sagst du da?
Nein, das stimmt so nicht. Und zwar ergibt sich das ganz klar aus Römer 7, den letzten Versen. So heißt es. Also nun, also das muss man in Bezug setzen. Ich elender Mensch werde mich retten von diesem Leib des Todes. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, den ich diene. Mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Mutwillig sündigen heißt, ich gebe diese beiden Dinge, gebe beide Dinge auf, die Gott vorher verändert hat. Nämlich Sinn und Herz. Solange eines dieser beiden beeinträchtigt wird durch mein Fleisch, habe ich immer noch ein klares Zeugnis. In meinem Geist, in meinem Herzen oder in meinem Sinn, dass ich das Gesetz Gottes verlasse. Selbst wenn ich das nicht kenne. Ja, selbst wenn wir das vielleicht am Anfang meines Christseins, wie mir die Erkenntnis geben. Aber die Leitung des Geistes Gottes spricht entweder in meinen Sinn oder in mein Herz, wenn ich falsch liege. Erst wenn ich mich entscheide, beide Dinge zu ignorieren, dann wird es nicht besser.
Ja.
Ich kann in meinem Sinn. Bitte?
Dann kannst du eigentlich gar nicht entscheiden, weil mein Verstand auch nicht mehr.
Doch, nein. Wenn mein Verstand nicht funktioniert, ist das Gesetz Gottes immer noch in meinem Herzen. Er hat das ja reingeschrieben. Wenn mal mein Herz nicht funktioniert, weil es durch traumatische Erfahrungen vorher manipuliert worden ist, dann habe ich es in meinen Sinn. Erst wenn ich beide Korrektive niederbügel und sage, ich will aber. Klassisches Beispiel. Judas, der, obwohl mehrmals gewarnt, ja, alle wussten, dass er das Geld geliebt hat und dass er die Kasse beklaut hatte, und wird gewarnt und er macht genau diese Sache dann wieder um des Geldes willen. Damit ist er über alle Warnzeichen weggefahren.
Ist das dann so der Punkt, wie dass ein wirklich dann, wenn man schon gewarnt wird, dass dann der Sinn und das Herz, dass beides eingenommen wird eigentlich. Weil dann eine andere Macht übereinsteht, als wenn der Sinn noch funktioniert oder das Herz noch funktioniert, dann steht ja irgendwo Gottes Macht noch über.
Natürlich.
Aber wenn beides nicht mehr funktioniert, steht eine andere Macht über.
Nee, nicht funktioniert. Klasse, zweites Beispiel, Ananias und Sapphira. Sie sind auf dem falschen Weg. Die haben eine falsche Motivation. Mhm. Es wird gesprochen. Also das ist ja eine Sache, die offen gewesen ist. Ja? Und Petrus sagt, niemand von euch hat verlangt, das so zu machen. Mhm. Ja? Aber ihr habt euch festgelegt. Und auch Sapphira wird nochmal extra gefragt, ist das, was ihr gekriegt habt? Ja. Mhm. Das heißt, wenn alleine ein Apostel so eine Frage stellt, dann hat man dieses Korrektiv. Also hat man die Möglichkeit, das zu korrigieren. Wenn man sich dann selber festlegt, ist man aus der Gnade gekommen. Tritt man auch.
Also ich finde super, diese Beispiele. Ich dazu meinte, dass Gott das mir auch noch eine ähnliche Art und Weise erklärt, hat gesagt, dieses mutwillige Sündigen bedeutet, dass du sehr genau weißt, was falsch ist, zum einen, und du aber ein böses Herz hast, das die Wahrheit Gottes nicht liebt. Und du mit deiner Schwäche, die in deinem Herzen ist, nicht vor Gott kommst, sondern die Gnade Gottes, die er dir geschenkt hat, verachtest und nicht annimmst.
Also, das ist eine kritische Sache, die auch wo man auch nicht sagen kann, das ist jetzt ein Fehlfall, das ist vorbei. Drittes klassisches Beispiel ist Petrus. Er verleugnet den Herrn, obwohl er gewarnt hat. Er kehrt doch schnell um. Er hat aber nach der Auferstehung eigentlich wieder dasselbe. Indem er Johannes anklagt. Ja? Jesus korrigiert ihn wieder. Und dann lesen wir im Galaterbrief, dass er schon wieder auf dieser Spur ist. Das heißt also, es gibt solche strukturellen Schwächen und Gott hat dann ein mehrstufiges System, Menschen zurechtzubringen. Und das ist dann schon sehr weitgehend. Also dass ein Apostel, auf dessen Zeugnis immerhin die Gemeinde gegründet ist, von den anderen Apostel, der als unzeitige Geburt später reinkommt, so öffentlich gerückt wird. Viel mehr geht da nicht. Das heißt, es gibt immer noch, ich sage mal, Rettungsmodelle Gottes.
Ja.
Ja, also selbst wenn einer sich so verläuft,
ja,
an seiner, die Bürger wissen, hat das genannt, strukturellen Schwäche. Ich denke, es gibt bei uns Menschen irgendwo, bei jedem so eine Art strukturelle Schwäche, wo wir immer wieder versuchbar sind oder leichter versuchbar sind als andere. Und da hat Gott den Rettungs.
Ja.
Sein und das wird dann in der Gemeinde gesprochen.
Wie du es gesagt hast, man muss, glaube ich, man muss sehr viele rote Ampeln überfahren, dass man irgendwie zu diesem Punkt kommt, wo man überhaupt nicht mehr belehrbar ist. Weil Petrus hätte ja schon, also du hast ja diese Situation angesprochen, Paulus weist Petrus zu Recht, dass er heuchlerisch gehandelt hat. Petrus hatte sehr wohl die Entscheidung, in dem Moment nicht Buße zu tun, sondern zu sagen, was sagst du mir hier? Ich bin hier mit Jesus gewandelt und du überhaupt nicht. Du hast ganze Gegner, du hast uns verfolgt. Wer bist du, dass du mir das sagst? Aber er hat ein bußfertiges Herz gehabt. Und das ist etwas, was ich in meinem relativ kurzen Christenleben aber auch gelernt haben konnte. Wenn man ein bußfertiges Herz hat und sich unter Gott demütigt, dann kann Gott immer damit arbeiten. Ja. Es kommt wieder am Ende wieder auf dieses Herz zurück, was bereit ist zu lernen und zu wachsen. Das ist das Jüngerherz eigentlich. Weil dazu sind wir alle berufen. Jesus hat gesagt, komm und folgt mir nach. Ja. Werd so wie ich. Das hat er gesagt. Und wer dieses Herz hat, es ist nicht so wichtig, was passiert. Es ist vielmehr wichtig, wer Jesus gesagt hat, wer wir sind. Wenn wir wirklich daran festhalten, dann ist das etwas, was Transformation in unserem Leben bringt. Cool. Das war es eigentlich von meiner Seite. Ich hoffe, das konnte euch auch ermutigen. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne.